Ich begrüße euch auch meinerseits herzlich zu diesem Gottesdienst. Ja, damit enden wir die kleine Serie zum Thema Endzeit. Und das ist ein Teil innerhalb der biblischen Glaubenslehre, die wir in der Bibelstunde durchgearbeitet haben. Und parallel dazu habe ich hier auch Predigten und Vorträge gehalten. Wir kommen damit nun auch zum Schluss. Die Bibelarbeit hatten wir bereits letztes Jahr, Mitte Jahr, abgeschlossen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ein neuer Prospekt aufliegt von der nächsten Israel-Studienreise der STH Basel, die in rund einem Jahr stattfinden soll. Nächstes Jahr in der Basler Fastnachtswoche im Februar. Also wer nicht unbedingt an der Basler Fastnachtswoche dabei sein muss, ist herzlich eingeladen, mitzumachen. Zudem ist ein neues Büchlein von mir erschienen. Das heißt Schöpfung und Menschenwürde. Es geht um Ehe und Sexualität und Homosexualität. Es geht um die Frage, wann beginnt die Ehe, wann endet sie, was ist mit Scheidung, Wiederheirat. Das Büchlein hat 95 Seiten und kostet 5,90 Euro oder 6 Franken 80. Ich werde es möglicherweise nächsten Sonntag dabei haben. Dann könnt ihr das auch mitnehmen und lesen, wenn ihr wollt. Das tausendjährige Reich, sein Teil vom Lehrplan Gottes, offensichtlich, so lesen wir es in Offenbarung 20. Und mit der Frage, wann ist das tausendjährige Reich, hängt ganz eng die Frage zusammen, was ist mit Israel heute? Ist es ein Teil vom Plan Gottes bei der Wiederherstellung Israels oder ist es reiner Zufall, dass die Israelis in diesem Land heute wohnen? Also das Thema hängt ganz eng mit dem Thema zusammen. Paulus hat geschrieben, dass er in Ephesus den ganzen Ratschluss Gottes gepredigt hat und das soll auch unsere Aufgabe sein. Es tut mir leid, es funktioniert nicht mit der Präsentation. Irgendwie klappt die. Es braucht Verbindung, es braucht Connection, sagt man. Und es klappt irgendwie heute nicht. Ich werde sie euch per E-Mail senden, die Präsentation. Und sonst kann man sie dann auch auf der Homepage der Gemeinde runterladen. Also da habt ihr sehr viele Bibelverse. Es wäre jetzt zu viel, um die alle mitzulesen. Ich werde nicht alle lesen. Aber nur Teile, Auszüge daraus nehmen. Ihr könnt das dann alles in Ruhe zu Hause noch nachlesen. Ja, wer das gerne in gedruckter Form hat, der kann sich ja natürlich dann auch bei mir melden. Wer nicht E-Mail hat oder nicht Internet, kann sich auch gerne bei mir melden. Ich lese den Text aus Offenbarung 20, Vers 1 bis 6. Offenbarung 20 von 1 bis 6. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen oder die Heiden verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen gegeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und das Bild nicht angebetet und das Zeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie waren lebendig geworden und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glücklich oder glückselig und heilig, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm 1000 Jahre herrschen. Soweit der Text. Lasst uns kurz beten. Herr Jesus, du bist der König, der gesandt ist von Gott, um die Sünde und Satan zu besiegen, um das Heil Gottes in diese Welt zu bringen und um das Heil für uns in alle Ewigkeit, damit wir dies Heil in alle Ewigkeit erlangen. Schenke du Gnade, dass wir deine Botschaft immer wieder neu verstehen, ja, und dass wir auch heute eine richtige Erkenntnis bekommen können, damit wir deinen Heilsplan verstehen. Amen. Ja, wie wir das inzwischen ein bisschen gewohnt sind, gibt es zu jedem Thema immer unterschiedliche Ansichten. Und deswegen möchte ich heute einmal kurz drei verschiedene Ansichten zum Thema tausendjähriges Reich präsentieren. Und ich möchte dann vor allem auf die Bibel eingehen. Was sagt die Bibel? Nicht nur, was sagt der Text, den wir jetzt gelesen haben aus Offenbarung 20, sondern was lesen wir sonst in der Bibel? Und dann das Wesen des Friedensreiches, die Bevölkerung, aus meiner Sicht die schwierigste Frage, und dann eine zusammenfassende Schlussfolgerung ziehen. Was ist das tausendjährige Reich? Man spricht auch von dem Millennium. Schon mal gehört? Ich meine, wir haben jetzt sehr viel vor rund 15 Jahren über die Millenniumswende gehört, aber auch in Bezug auf das tausendjährige Reich, sprich vom Millennium. Das heißt einfach 1000 Jahre. Mille, 1000 auf Lateinisch und annus heißt Jahr. Also, und da gibt es einmal den Amillenniarismus, den Postmillenniarismus und den Prämillenniarismus. Ich werde diese Begriffe nun kurz erklären. Was heißt das? Der Amillenniarismus. A heißt auf Griechisch so viel wie das deutsche un. Unmöglich. Das Gegenteil von möglich. Unnötig, das Gegenteil von nötig oder notwendig. Amillenniarismus heißt also genau genommen, es gibt kein tausendjähriges Reich. Nun, wir haben ja gerade davon gelesen. Was macht man mit dieser Stelle? Man sagt, wir leben heute im tausendjährigen Reich. Die Gemeinde Jesu, das Zeitalter der Gemeinde ist identisch mit dem tausendjährigen Reich Christi. Also es stimmt von daher nicht ganz, es ist nicht ganz richtig, dass diese Lehre vertritt, dass es kein tausendjähriges Reich gäbe, sondern gemeint ist, es gäbe kein zukünftiges tausendjähriges Reich, weil wir ja jetzt schon drin leben. Diese Sicht ist ab dem 3. Jahrhundert nach Christus aufgetreten. Eusebius hat sie schon vertreten und dann ist es vor allem Augustinus gewesen, der Kirchenlehrer des Mittelalters, können wir sagen, der das Mittelalter sehr stark geprägt hat, der die Reformatoren auch noch stark geprägt hat. Es war vor allem Augustinus, er lebte 354 bis 430. Er ist dann zu der Schlussfolgerung gekommen und sagt, wir leben heute im tausendjährigen Reich. Die Gemeinde ist das tausendjährige Reich. Und man darf nicht vergessen, das war eine Situation, als das Römische Reich christlich wurde. Also, sagen wir mal, christlich in Anführungsstrichen. Das war genau diese Zeit, als Eusebius wirkte, seine Kirchengeschichte schrieb um 310 nach Christus, als Konstantin das Römische Reich verchristlicht hat. Und man hoffte, dass jetzt dieses Friedensreich kommen würde. Das war die Hoffnung. Die Hoffnung, ja, ist sicher zum großen Teil nicht erfüllt, nur zum Teil, dass die Christenverfolgung nachließ. Aber das war die Erwartung damals. Dann der Postmillenniarismus, der ist eigentlich erst vor allem ab dem 12. Jahrhundert aufgetreten, also relativ spät. Es gibt meines Wissens einzelne frühere Vertreter, ganz einzeln. Post heißt hier nach und das heißt, Wie beim Amillennialismus wird die Wiederkunft Jesu nach dem tausendjährigen Reich stattfinden. Aber der Unterschied besteht darin, dass wir jetzt nicht einfach im tausendjährigen Reich leben, sondern dass sich diese Zeit hier auf dieser Erde verbessern wird. Das Evangelium wird verkündigt werden, das Gesetz Gottes wird beachtet werden, weltweit, dann wird es weltweiten Frieden geben und dann gibt es das tausendjährige Reich vor der Wiederkunft Jesu. Verstehen wir den Unterschied? Kleiner Unterschied. Gemeinsam ist beiden, dass Jesus nach dem tausendjährigen Reich wiederkommt. Das tausendjährige Reich wird sozusagen von Menschen, von der Gemeinde Jesu hergestellt durch Missionierung, indem wir einfach missionieren und die Mehrheit der Weltbevölkerung sich bekehrt. Schön wär's, ne? Wenn wir das schaffen würden. Ich bezweifle, wir werden das nicht schaffen. Dann der Prämillenarismus. Prä heißt vor. Und der Prämillenarismus sagt, zuerst kommt Jesus wieder, vernichtet den Antichristen und sein Reich und dann gibt es das tausendjährige Friedensreich hier auf dieser Erde. So haben das schon sehr früh die Kirchenväter gesehen. Ich habe neulich in Bibel und Gemeinde gesehen, dass das nicht die Sicht der frühen Kirche war, das ist umgekehrt gewesen. Genau das war die Sicht der frühen Kirche. Das war die Sicht von Papias, ein Johannesschüler, also wohlgemerkt vom Apostel Johannes. Und das war die Sicht von Irenäus, der in seiner Jugend noch Papias getroffen hat. Im zweiten Jahrhundert, das war die Sicht der frühen Kirche allgemein bis Eusebius und bis Augustinus, bis ins vierte Jahrhundert, war das allgemein die Sicht der frühen Kirche. Das heißt also, zuerst kommt Jesus wieder und dann wird das antichristliche Reich vernichtet, dann gibt es das tausendjährige Reich. Ob damit buchstäblich tausend Jahre gemeint sind oder ob das die tausend Jahre symbolisch gemeint sind, darüber ist man dann sich nicht immer einig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht so entscheidend. Also wir können Folgendes zusammenfassen. Erstens, der Amillennialismus lehrt, dass die Gemeinde das tausendjährige Reich darstellt. Die Gemeinde Jesu. Wir leben jetzt schon, sagen wir mal, 2000 Jahre da drin. Postmillennialismus, die Gemeinde missioniert, Menschen bekehren sich, dann kommt das tausendjährige Friedensreich vor der Wiederkunft Jesu und dann kommt Jesus wieder am Schluss des tausendjährigen Reiches. Prämillennialismus sagt, nein, es muss einen radikalen Schnitt geben in dieser bösen Welt, die immer noch gefallen ist. Zuerst kommt der Antichrist, den wird Jesus vernichten, wenn er wiederkommt, und dann wird er das Friedensreich aufstellen. Ich hoffe, das ist soweit klar. Drei: Amillennialismus, Postmillennialismus, Prämillennialismus. Gut, was sagt die Bibel? Zur Offenbarung. Ich bin letztes Mal darauf eingegangen und gesagt, dass die Offenbarung ja immer wieder sagt, nach diesem, nach diesem, nach diesem. Schon 1,19. Schon 4,1, Kapitel 4,1 heißt zweimal nach diesem. Und ich denke, dass damit auch eine chronologische, also eine zeitliche Reihenfolge gemeint ist. Das heißt, wenn das so gemeint ist, wie ich das jetzt verstehe, das heißt, dass Offenbarung 20, Offenbarung 19 folgt. Was eigentlich logisch ist. Und es muss nicht immer so sein, das kann auch mal ein Rückblick sein. Aber wenn wir das so lesen, meine ich, es ist klar, Offenbarung 20 muss Offenbarung 19 folgen. Warum ist das entscheidend? In Offenbarung 19 lesen wir von der Wiederkunft Jesu. Und wir lesen darüber, dass Jesus bei seiner Wiederkunft mit seinem Wort, er ist das Wort Gottes, den Antichristen vernichtet. Und wir lesen, dass die Hochzeit des Lammes angekündigt wird in Vers 7. Das heißt, die Hochzeit des Lammes steht jetzt kurz bevor. Und die Hochzeit des Lammes, das ist die Begegnung Jesu mit seiner Braut. Und da lesen wir in Offenbarung 20, Vers 2 und 3. Und er ergriff den Drachen, also der andere Engel, die alte Schlange ergriff er, der der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Frage ist, ist Satan gebunden oder nicht? Würde mich freuen, wenn er gebunden wäre. Petrus sagt, Satan geht, oder der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Er ist besiegt. Der Fürst dieser Welt ist besiegt durch Jesu erstes Kommen, durch Jesu Tod, durch Jesu Auferstehung. Aber er ist nicht in den Abgrund geworfen. Er geht immer noch umher. Ich habe mal gesagt, er ist wie ein Hund, ein böser Hund, der an der Leine fest ist, aber der einen gewissen Spielraum hat. Man darf sich nicht zu sehr nähern. Dann beißt er. Deswegen sagt Jakobus, naht euch zu Gott oder umgekehrt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also wir können festhalten, Satan ist besiegt, aber noch nicht gefangen in den Abgrund geworfen. Zweitens lesen wir hier weiter von der ersten Auferstehung. Das ist die erste Auferstehung. Selig, wer an der ersten Auferstehung teilnimmt. Das Wort Auferstehung heißt auf Griechisch Anastasis. Von einem Verb, das heißt so viel wie aufrichten, äußerlich aufrichten. Und das Wort erscheint 42 Mal im Neuen Testament und bezieht sich fast ausschließlich, mit einer Ausnahme, immer auf die leibliche Aufrichtung oder leibliche Auferstehung. Das heißt, wenn Johannes hier von der ersten Auferstehung spricht, dann ist im biblischen Kontext offensichtlich die leibliche Auferstehung bei der Wiederkunft Jesu gemeint. Nicht irgendwie die Aufrichtung bei der Wiedergeburt. Dafür gebraucht das Neue Testament nie das Wort Anastasis. Manche wollen das so verstehen. Aber da werden andere Wörter gebraucht, nicht Anastasis. Anastasis bezeichnet also hier die leibliche Auferstehung. Damit können wir festhalten, Johannes geht offensichtlich davon aus, dass die 1000-jährige Herrschaft, Friedensherrschaft Christi auf dieser Welt sein wird nach der Auferstehung der Gläubigen, bei der Wiederkunft Jesu. Also nachher wird das geschehen. Vergleichen wir kurz mit anderen Stellen der Bibel. Was sagt Paulus? Paulus hat nirgendwo von einem 1000-jährigen Reich gesprochen, das stimmt. Aber ich meine, es gibt Hinweise, dass er es vorausgesetzt hat. Paulus geht davon aus, dass es nicht einfach weltweiten Frieden geben wird vor der Wiederkunft Jesu, sondern dass das Böse sogar Überhand nehmen wird. Der Antichrist wird kommen, der Mensch der Gottlosigkeit, und es wird einen weltweiten Abfall geben vom Glauben. Können wir im 1. und im 2. Thessalonicher Brief nachlesen. Und Paulus schreibt sogar im 1. Thessalonicher 5, wenn sie sagen Friede, dann wird sie das Unheil überfallen. Paulus schreibt im 1. Korinther 15 in Bezug auf die Reihenfolge bei der Totenauferstehung, sagt, als Erstlingsfrucht ist Christus auferstanden und danach werden wir auferstehen und dann kommt das Ende, griechisch Telos. Kann man auch mit Ziel übersetzen. Frage ist, ob zwischen der Auferstehung der Gläubigen und dem Ende, von dem Paulus hier spricht, noch eine Zeitspanne gedacht ist oder ob das zusammenfällt. Denn Paulus sagt, dann wird Christus die Herrschaft dem Vater übergeben, die königliche Herrschaft. Bis dann wird er königlich herrschen und dann wird er die ganze Herrschaft Gott übergeben. Das heißt, wenn das ganze Erlösungswerk vollbracht ist, dass er Jesus vollbracht hat am Kreuz, wenn er sein Ziel erreicht hat, Dann wird Jesus die königliche Herrschaft abgeben. Es gibt für Paulus also eine Zeit in der Zukunft, wenn Jesus Christus nicht mehr herrschen wird, sondern der Vater alles in allem ist. Interessant ist ein Vergleich mit Epheser 1, Vers 20 bis 22, wo Paulus von der Auferstehung Jesu spricht und sagt, er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes und er wird dort herrschen. Über jede Herrschaft, satanische Herrschaft, englische Herrschaft, was auch immer, über alles wird er herrschen im jetzigen und noch in einem kommenden Zeitalter. Es gibt also für Paulus ein kommendes Zeitalter, wo Christus noch herrschen wird, und es gibt eine Zeit, wo er nicht mehr herrschen wird. Und dementsprechend spricht Paulus Epheser 5, Vers 3 von der Herrschaft des Christus und Gottes. Und ich meine, dass in dieser Reihenfolge gemeint ist, zuerst kommt die Herrschaft Christi in Zukunft auf dieser Erde und dann der neue Himmel und die neue Erde, worin Gott herrschen wird. Ähnliches lehrt uns der Hebräerbrief. Hebräer 2, Vers 5 bis 8 lesen wir, dass Gott seinem Sohn Jesus Christus die zukünftige Weltbevölkerung unterordnet hat. Jetzt sehen wir es noch nicht, aber es kommt die Zeit, wo wir sehen werden, dass Jesus der König ist über die ganze Erdenbevölkerung. Ökumene heißt es dort. Also es gibt eine Ökumene im biblischen Sinn, wo Jesus wirklich das Haupt ist. Ökumene heißt bewohnt. Man musste gä ergänzen, die bewohnte Erde heißt das, nichts anderes. Und Epheser, in Hebräer 4, Vers 9 und 10 lesen wir, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig, denn wer an seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, so wie Gott von seinen eigenen. Das ist ganz interessant, der Autor vom Hebräerbrief schreibt hier Griechisch, wir haben zumindest nur den griechischen Text, aber hier haben wir ein hebräisches Wort. In der griechischen Ausdrucksweise heißt Sabbatismus. Das ist kein griechisches Wort, sondern das ist das hebräische Wort Shabbat. Was heißt Shabbat? Shabbat heißt aufhören oder ruhen. Was tun wir am Sonntag? Wir feiern Shabbat. Wie Gott 6 Tage gearbeitet hat, die Welt geschaffen und am 7. Tag geruht hat. Und die Juden sagten, haben daraus abgeleitet, dass es einen messianischen Sabbat geben wird, ein Jahrtausend der Ruhe für diese Schöpfung, wenn der Messias kommen wird. Und ich meine, dass der Hebräerbrief genau das voraussetzt. Jesus ist zwar gekommen, hat den inneren Ruhe Frieden gebracht, aber noch nicht rein äußerlich. Das wird kommen, sagt der Hebräer-Autor. Es gibt eine Sabbatruhe dem Volk Gottes. Die wartet noch auf die Erfüllung. Und was sagt Jesus? Genau das sagt Jesus, meine ich. Es gibt Gottlosigkeit und Verführung bis zu seiner Wiederkunft. Und er wird wiederkommen und wird über Israel König sein. Und er wird mit den 12 Aposteln herrschen. Vorher wird es keinen weltweiten Frieden geben, auch keinen Frieden für Jerusalem. Muss man leider sagen. Im Kontext der einleitenden Stelle können wir das nachlesen, Lukas 21, Vers 24 bis 28. Und was sagt das Alte Testament? Nun, ich werde jetzt nicht das ganze Alte Testament mit euch durchlesen. Da hätten wir gar vieles zu sagen. Nur ein paar Stichwörter dazu. Das Alte Testament lehrt klar, dass Jahwe, das heißt der Herr, dass Jesus Christus in diesem Fall wiederkommen wird, sichtbar wiederkommen wird und dann nach seiner Erscheinung in Jerusalem König sein wird und weltweit König sein wird. Nachzulesen, Zacharia 9, Vers 10 weiter, Zacharia 9, Vers 9 ist bekannt. Lesen wir vor Ostern, Jesus reitet auf einem Esel, aber nachher kommt dann ein weiterer Abschnitt, der den weltweiten Frieden beinhaltet. Und dann Zacharia 14 ab Vers 3, sehr deutlich, Zacharia 12, Vers 10, oder Daniel 7 ab Vers 11, besonders ab Vers 13. Wir haben gar viele Stellen im Alten Testament, die ein kommendes Friedensreich ankündigen nach der Wiederkunft Jesu. Und Daniel 7 ab Vers 13 lesen wir, dass Daniel schreibt, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Wer ist das? Das ist ganz klar. Jesus bezieht das auf seine Wiederkunft. Johannes bezieht das auf die Wiederkunft Jesu. Diese Stelle wird eindeutig im Neuen Testament auf die Wiederkunft Jesu bezogen. Und wir lesen dort weiter in Vers 18, Vers 22, den Heiligen, also Vers 14 heißt es, ihm, dem Sohn des Menschen, wurde die Herrschaft und die Ehre und das Königtum gegeben. Und alle Völker und Nationen und Sprachen dienten ihm. Und dann Vers 18, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen. Vers 22, bis der, der alt an Tagen war, das ist der Menschensohn, kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde und die Zeit anbrach, dass die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Wann? Nach der Wiederkunft Jesu, zusammen mit Jesus. Das ist hier klar und ich meine, dass Johannes das voraussetzt in Offenbarung 20. In Jesaja 26 ab Vers 19 lesen wir von der zukünftigen Totenauferstehung. Deine Toten werden lebendig, deine Leichen werden auferstehen. Und da heißt weiter, denn siehe, der Herr zieht aus von seiner Stätte, um die Schuld der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Und Vers 27,1 in Jesaja 27,1 lesen wir, an jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, heimsuchen und wird das Ungeheuer erschlagen, das im Meer ist. Woran erinnert uns das? An Offenbarung 20, Vers 2, wo wir lesen, und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Der Teufel, die alte Schlange, das erinnert an den Garten Eden. Als die Schlange kam, also das heißt der Teufel, Satan, in Form einer Schlange und Eva und Adam dann auch verführte. Dieser Widersacher, der wird dann überwunden sein. Er wird gebunden werden. Nach der Wiederkunft Jesu. Und das ist, was Papias lehrte, ein Apostelhörer. Eusebius hat Papias vorgeworfen, er habe die Apostel nicht richtig verstanden. Er sei auch irgendwie nicht so gut in seiner Erkenntnis gewesen. Aber ich frage mich schon, ob Eusebius um 310 den Apostel Johannes besser verstand als ein persönlicher Schüler des Apostels. Irenäus, ein Freund von Polycarp, Polycarp war selbst ein Freund von Papias, also da haben wir wieder die enge Beziehung zu Johannes, die haben das alle so gesehen. Zuerst kommt der Antichrist, dann kommt Jesus wieder, vernichtet den Antichristen, dann gibt es hier auf dieser Erde ein 1000-jähriges Friedensreich. Zum Wesen des Friedensreiches. Satan wird gebunden sein, das haben wir gelesen. Die Schöpfung wird erlöst sein. Paulus schreibt in Römer 8, ab Vers 18, die ganze Schöpfung seufzt zusammen mit uns, wegen der Sünde des Menschen, wegen der Vergänglichkeit. Auch die ganze Schöpfung wird erlöst sein. Und darüber lesen wir in Jesaja 11, ab Vers 1 ist vom Wurzelspross Isais die Rede. Isai, das war der Vater vom König David. David hatte Gott einen Nachkommen verheißen, dass Jesus, der auf dem Thron David sitzt, und er wird herrschen. Und dann lesen wir ab Vers 4b bis 10. Und er wird den Gewaltigen schlagen, das ist hier der Antichrist oder Satan oder beide, mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüften sein und die Treue der Schutz seiner Lenden. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bär werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe wird wie das Rind Stroh fressen. Also der Löwe frisst Stroh in dieser Zeit. Bis jetzt habe ich das noch nicht so gesehen. Und der Säugling wird an dem Loch der Viper spielen und das entwöhnte Kind nach der Höhle der Otter seine Hand ausstrecken. Er hat einen Schulkollege, der hat es versucht. Das war nicht so gut damals, noch nicht im tausendjährigen Reich. Die Schlange hat zugepackt. Weiter lesen wir, man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln, auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von der Erkenntnis Jahwes sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, der als Felszeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Das sind wunderbare Verheißungen für Jerusalem, für die ganze Welt. Jerusalem wird heißen, so lesen wir, sagt Hesekiel 48, Vers 35, Jahwe, der Herr ist dort. Er wohnt dort. Er ist dort als König. Das ist ein heiliger Berg. Immer wieder ist von diesem heiligen Berg die Rede. Die Heiden werden sich Israel anschließen und es wird weltweiten Frieden geben. Zwei-Staaten-Lösung wird dann kein Thema mehr sein. Wenn das die Ursache für den Frieden wäre. Ja. Gott wird auf dem heiligen Berg angebetet werden. Nationen werden kommen. Zacharia 14, Jesaja 2, Micha 4 und so weiter und so fort. Wir haben gar viele Verheißungen. Jesaja 65, 19 bis 20. Gott sagt, und ich werde über Jerusalem frohlocken und werde mich freuen über mein Volk. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Und es wird kein Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter, jetzt passt gut auf, von 120 Jahren sterben. Und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Noch leben wir nicht drin. Noch denken wir, wenn jemand 100 wird, oh, ein gutes Alter. Weltweiten Frieden, weltweite Gerechtigkeit wird das Leben. Jesaja 35 habe ich auch zitiert, ich lese nicht alles, nur teilweise 1 bis 10, Jesaja 35. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, also in Israel. Man weiß ja, dass es in Israel sehr viel Wüste gibt, obwohl letztes Jahr habe ich gestaunt, wie grün die Wüste doch insgesamt war. Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen, frohlocken, wird sich die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Und weiter, denn in der Wüste brechen Wasser vor und Bäche in der Steppe und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zur Wasserquelle. Und weiter noch, kein Löwe wird dort sein und kein reißendes Tier wird auf ihm hinaufgehen, noch dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen, also nach Jerusalem, mit Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haus sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Schöne Verheißungen. Das wird sein, wenn der Messias wiederkommt. Wir lesen dort, dass er Kranke heilen wird, dass er Lahme heilen wird, Stumme und so weiter. Das alles hat Jesus natürlich schon noch bei seinem ersten Kommen erfüllt, als Bestätigung, dass er dieser Messias ist. Jesus ist der König. Aber Jesus hat bei seinem ersten Kommen auch klar gemacht, es geht jetzt zuerst mal um das Grundübel, die Sünde. Und dann werde ich wiederkommen. Dann werde ich im Frieden herrschen. Schade, dass ich euch das Foto jetzt nicht zeigen kann. Ich habe hier ein Foto von einer Oase am Tote Meer. Es ist Enfeshka oder Eino Tsukim. Enfeshka ist Arabisch und Eino Tsukim ist Hebräisch. In Hesekiel 47 lesen wir, dass vom Tempelberg das Wasser hinabfließen wird und das Tote Meer heilen wird. Wenn wir in dieser Oase sind, in Feschra, am Toten Meer, dann stehen wir an einem Ort, wo vor 100 Jahren alles unter Wasser war. Das heißt, alles unter Salzwasser. Und das Tote Meer hat etwa 36% Salzgehalt. Das ist bekannt. Das heißt, ganz alles tot, deswegen totes Meer. Nun ist ja aber so, dass vom See Genezareth nicht mehr so viel Wasser kommt und das Tote Meer sinkt und sinkt und sinkt. Das heißt, der Spiegel sinkt. Das ist heute etwa minus 430 Meter unter dem Meeresspiegel. Und da, wo vor 100 Jahren noch alles unter Wasser war, da ist heute kein Wasser mehr. Das heißt, es kommt Wasser vom Tempelberg, von Jerusalem, unterirdisch durchgesickert und bildet eine Oase und heilt das Land. Eine große Oase, die wächst und wächst und wächst. Gibt dort Pflanzen, es gibt Bäume, es gibt Bäche, es gibt Fische, es gibt Vögel, es gibt Tiere. Ja, noch nicht ganz das, was wir in Hesekiel 47 lesen, aber der Anfang, ganz sicher der Anfang. Also ich muss sagen, ich muss staunen, wenn ich das sehe und höre, was Gott tut. Und es war so, dass die Felsen das jüdische Gebirge, dass die Felsen so schräg gelagert sind, dass das Wasser vom Tempelberg runtersickert zum Toten Meer. Unterirdisch. Da natürlich ein Weilchen. Ja, noch eine weitere Frage. Das ist die Frage der Bevölkerung vom tausendjährigen Reich. Wer wird dann noch 120 Jahre alt werden? Wer wird 100 Jahre als verflucht gelten und so? Ich finde, das ist die schwierigste Frage. Und deswegen versuchen manche meines Erachtens, dem auszuweichen, zu sagen, wir leben jetzt im tausendjährigen Reich. Dann haben sie das Problem nicht. Dann hat man viele andere Probleme allerdings. Dass wir immer sagen, wir haben nicht alle Antworten. Gott hat sie. Und das ist gut so. Wenn wir auch als Theologen nicht alle Antworten haben, sagen, Gott weiß. Aber es ist so, dass die Christen vorher verwandelt werden. Manche haben Angst, sie werden dann noch verführt werden, weiß nicht was. Christen, die jetzt mit Jesus leben, die wiedergeboren sind durch den Glauben an Jesus, die werden bei der Wiederkunft Jesu verwandelt werden. Sie werden nicht mehr sterben. Sie sind schon in der Ewigkeit. Und sie werden mit Christus herrschen. Das antichristliche Reich wird vorher vernichtet werden, aber Paulus schreibt, dass ganz Israel zum Glauben kommen wird. Und zwar bei der Wiederkunft Jesu offensichtlich. Römer 11, Vers 26 und Zacharia 12, Vers 10 lesen wir, dass Gott spricht, der Herr sagt, sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben. Bei der Wiederkunft Jesu wird Israel Jesus anschauen, sie werden wissen, den haben wir durchbohren lassen, das ist unser Messias. Natürlich nicht alle Juden, nicht alle Israelis haben Jesus ans Kreuz nageln lassen, muss man auch sagen. Das heißt, es wird offenbar noch Menschen geben, die nicht verwandelt sind, die noch sterben, die aber die Wiederkunft Jesu überleben. Und am Schluss lesen wir, dass Satan noch einmal freigelassen wird, um diese zu versuchen. Auch ihnen gilt die Versuchung am Schluss, aber sicher nicht mehr denen, die vorher mit Jesus gelebt haben, die verwandelt wurden. Kommen wir damit zum Schluss. Wir können festhalten, Gottes Verheißungen an Israel, die sind nicht aufgehoben. Die sind auch nicht vergeistlicht. Die Gemeinde übertragen. Natürlich sind wir Teilhaber der Verheißung Gottes. Das haben wir in der Bibelstunde schon immer wieder auch gesehen, in Bezug auf den Epheserbrief. Aber Paulus betont sehr stark in Römer 11, Vers 29, Gottes Verheißungen bereuen ihn nicht. Er bereut sie nicht. Er hält sie. Auch für Israel. Auf der anderen Seite sehen wir, das tausendjährige Friedensreich gibt es nicht vor der Wiederkunft Jesu. Wir werden hier nie wirklichen weltweiten Frieden erleben. Das heißt nicht, dass wir ständig in Streit leben sollten. Nein, es ist unsere Aufgabe, den Frieden jetzt schon zu leben. aber es wird keinen weltweiten Frieden geben. Jesus wird wiederkommen und die weltweite Herrschaft aufrichten und wir dürfen dann mit ihm herrschen. Jesus sagt, Lukas 21, Vers 27, 28, die Verse haben wir einleitend gehört. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn ihr aber diese Dinge anfangen zu geschehen seht, so blickt auf und erhebt euer Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus hatte vorher gesagt, Vers 24, Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein wird. Das heißt mit anderen Worten, dann wird Jerusalem wieder erlöst werden. Es kommt die Erlösung Jerusalems. Nicht nur des Himmlischen, ich meine auch des Irdischen. Und Jesus sagt, Matthäus 19, Vers 28, ihr die 12 Apostel, ihr werdet sitzen auf 12 Thronen und werdet richten, hier wohl gemeint wie in Offenbarung 20 im Sinn von Herrschen, über die 12 Stämme Israels. Deswegen entscheidend ist für uns, an der ersten Auferstehung teilzuhaben. Mögen jetzt noch lange streiten, wie wird das im tausendjährigen Reich und so weiter. Entscheidend ist für uns, an der ersten Auferstehung teilzuhaben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Wie kann Jesus das sagen? Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen, ist Mensch geworden, hat die Sünden der Menschheit auf sich genommen, hat sie ans Kreuz getragen, hat meinen Schuldbrief bezahlt, der gegen mich ausgerichtet war, und hat Frieden gebracht. Wenn ich das annehme, dann habe ich Frieden mit Gott. Wenn ich Jesus mein Leben aufnehme, dann habe ich ewiges Leben. Das ist die Voraussetzung. Haben wir Jesus, dann haben wir das Leben. Dann nehmen wir an der ersten Auferstehung teil. Und darum schreibt der Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 11, ich hatte vorher Vers 9, 10 zitiert, auch dem Volk Gottes liegt noch eine Sabbatruhe voraus. Vers 11 lesen wir, so lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Das heißt, durch den gleichen Ungehorsam wie ins Israel der Wüstenwanderung. Viele sind nicht ans Ziel gelangt. Obwohl sie alle, Paulus sagt, die Taufe des Mose empfangen haben im Schilfmeer. Viele sind nicht ans Ziel gelangt, weil sie ungehorsam waren, weil sie im Ungehorsam lebten, weil sie unzufrieden waren über Gott. Und Jesus spricht davon, von denen, die den König nicht erwarten, die nicht wollten, dass er über sie herrscht. Jesus sagt, dass er wiederkommt. Gut, wenn wir jetzt Jesus in unser Leben aufgenommen haben, wenn wir jetzt bereit sind, uns Jesu Herrschaft zu unterordnen. Was für ein Vorrecht. Lass uns dieses Zeugnis mitnehmen, auch für unsere Umwelt, für unsere Mitmenschen. Und lass uns doch auch sehen, was Gott mit Israel macht, trotz aller Unvollkommenheiten der israelischen Politik. Es ist nicht so, dass das alles heilig ist, was in Israel geschieht. Aber Gott ist am Werk. Und schade, wer das nicht sieht. Lasst uns beten. Vater, was für wunderbare Tage dürfen wir erleben, indem wir sehen, dass du deine Verheißung erfüllst. An Israel, an uns, an deinen Menschen. Ja, gerade auch in schwierigen Zeiten, gerade auch in Zeiten der Anfechtungen, des Widerstandes, dürfen wir wissen, du bist da, du bist bei uns. Du wirst zu deinem Ziel führen. Danke, Herr Jesus, dass du wiederkommst, dass du weltweiten Frieden herrichten wirst. Aber ich bitte dich, lass uns jetzt schon diesen Frieden weitergeben. Dass wir immer wieder diesen Frieden im Herzen haben, dass wir einander vergeben, dass wir in der Versöhnung leben miteinander, dass wir barmherzig sind, wie du barmherzig bist. Ja, und dass wir vor allem mit dir leben und uns dir unterordnen im Gehorsam durch deinen Heiligen Geist. Hab Dank dafür. Amen.